Zu Gast bei Freunden. Man merkt es, wenn man zu Gast ist, manchmal fühlt man sich nicht ganz wohl in seiner Haut, weil man nicht genau weiß, wie der Hase hier beim Gastgeber läuft. Manchmal spürt man auch als Gast, ich wurde zwar eingeladen, aber so ganz herzlich willkommen bin ich vielleicht doch nicht. Manchmal ist man wo eingeladen, aber eigentlich innerlich ist man wo ganz anders. Ja, noch schlimmer ist es, wenn man Fremdling ist. Ein Fremder, der in einen Ort nicht hingehört. Wenn man sich in eine Gesellschaft verirrt hat, zufällig hineingeraten ist, wo man weiß und wo auch die anderen wissen, ich gehöre hier nicht dazu. Und es ist egal, ob ich dazugehören möchte, ob die anderen das wollen oder ob ich sage, nee, ich will hier eigentlich so schnell wie möglich raus und auch die anderen schauen, dass sie mich wieder loswerden. Wie wir es im Wochenspruch gehört haben, gehören wir an den Tisch Gottes. Jesus Christus hat uns an seinen Tisch geladen, was wir auch regelmäßig im Abendmahl feiern. Wir gehören zu seinem Haus, zu Gottes Hausgenossenschaft. Wir sind Teil seiner Familie geworden. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist ein Kind Gottes. Und doch, wenn wir uns die Familie Gottes anschauen, geht es da oftmals alles andere als harmonisch zu. Ich erinnere mich, während des Studiums, ich durfte 2 Semester in Jerusalem studieren und einer meiner Studienfreunde, ein Katholik, er ging in die Grabeskirche, um dort am Gottesdienst teilzunehmen und es fing gerade ein orthodoxer, griechisch-orthodoxer Gottesdienst an und er wollte dort einfach teilnehmen. Ökumenisches Miteinander ist ja kein Problem. Am Eingang musterte ihn der orthodoxe Priester von oben bis unten und fragte ihn dann, bist du Katholik? Er bejahte wahrheitsgemäß und damit war der Gottesdienst für ihn beendet, er durfte nicht teilnehmen. Eine Erfahrung im christlichen Miteinander, wo beide bekennen, Jesus Christus ist der Herr und dennoch keine Gemeinschaft möglich. Ähnliches kennen wir auch vor Ort. Es gibt viele Gemeinschaften, Gemeinden, Versammlungen, die sich auf Jesus Christus berufen. Und dennoch, manchmal ist das Miteinander zumindest etwas seltsam, wenn nicht sogar von Spannungen geprägt. Vielleicht lebt man einfach so nebeneinander her, merkt gar nicht, dass sich im selben Ort, im selben Dorf, an anderer Stelle auch Christen versammeln. Manchmal kommt es zu offenen Feindseligkeiten. Und das Traurige ist, man erlebt es wenig, dass hier Gemeinde Christi zusammenkommt, über Versammlungsgrenzen, Konfessionsgrenzen wirklich Liebe lernt. Und gehen wir noch eine Stufe tiefer in unsere Familien. Wie sieht es dort aus? Am Essenstisch. Es ist schön, wenn man harmonisch miteinander zusammenkommen kann, aber auch dort erleben wir, manchmal ist dieses Miteinander schwer. Man sitzt beieinander und schweigt, weil man sich nichts mehr zu sagen hat. Nicht dieses Schweigen, wo man zusammensitzt und sich einfach freut, dass der andere da ist und man muss keine großen Worte machen, sondern dieses kalte Schweigen, wo man merkt, wenn ich etwas sage, dann fliegt alles in die Luft, dann bricht Streit aus, wo man merkt, eigentlich habe ich zwischen mir und meinem Familienglied eine hohe, undurchdringliche Mauer. Und manchmal, das erleben wir auch, bricht Streit in unseren Familien aus und es wird unmöglich, miteinander an demselben Tisch zu sitzen. Und in diese Situation, diese Erfahrung hinein, da platzt nun das Bibelwort, das wir heute Morgen zu bedenken haben, was Paulus im 2. Kapitel des Philipperbriefes schreibt. Wir hören von Paulus, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Dann, wenn wir so ein Wort hören, das in unsere verkorkste Tischgemeinschaft hineinplatzt, sei es in unserer Familie, sei es im christlichen Miteinander, dann fordert uns das heraus. Wir sollen einmütig mit dem anderen sein, wo es doch schon schwierig ist, nicht in Zorn und Kraftausdrücke auszubrechen. Wir sollen den anderen lieben, der mich doch so wenig liebt. Und wir könnten versucht sein zu sagen, ich muss mir die Worte des Apostels Paulus einfach nur kräftig genug hinter die Ohren schreiben, mich nur richtig zusammenreißen, mich fromm anstrengen, dann wird das schon. Und die traurige Erfahrung, die wir dann machen, die ich gemacht habe und die Sie vermutlich auch nur zu gut kennen, wenn man sich so zusammenreißt, das geht eine Weile gut. Aber man spürt, wenn man den anderen nicht ertragen kann, wenn man versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, ihn anständig zu behandeln, dass es langsam in einem anfängt zu brodeln. Dass all das, was man wegschieben will, ein Eigenleben entwickelt, dass der Druck im Fass immer mehr ansteigt und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich mich nicht mehr beherrschen kann, wo mir diese Sache um die Ohren fliegt. Kennen Sie sicherlich auch. Und dann merken wir, mit dem hinter die Ohren schreiben, ist es nicht weit her. Wenn wir anschauen, was Jesus Christus uns vorgelebt hat, was er uns aufgetragen hat in der Bergpredigt, dann können wir sagen, ich versuche mich ja anzustrengen, ich versuche fromm zu leben, so wie es Gott gefällt, aber doch irgendwo verkrampft man innerlich und irgendwann bricht die schöne Fassade zusammen. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was Paulus hier mitgibt. Paulus ruft die Philipper, die Gemeinde in Philippi, nicht zu einem angestrengten, herzlosen, gequälten Glaubenskampf auf, sondern er freut sich. Er hat schon Grund, sich über die Gemeinde in Philippi zu freuen und er weiß, dass hier noch mehr Grund vorliegt. Warum ist das so? Es hängt damit zusammen, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Gott verheißt, dass er seine Gebote uns nicht irgendwo hinter die Ohren schreibt oder irgendwo näher hin, sondern dass er unser Herz verändern will, dass wir aus seiner Kraft seine Gebote halten können. Und deswegen, wenn es hier heißt, gibt es nun irgendeine Ermunterung in Christus, dann dürfen wir aufhorchen, genau zuhorchen. Denn wir wissen, ja, so oft fällt es uns schwer, uns wirklich vom Evangelium Jesu Christi ermuntern zu lassen. So oft ist das Dunkel dieser Welt über unserem Haupt. Wir wissen nicht mehr so genau ein und aus. Wir wissen nicht, wie wir mit unseren Lieben, mit unseren Nächsten umgehen sollen. Wir wissen nicht, wie wir angesichts des Todes weiterleben sollen. Und da ist es gut, wenn Paulus von irgendeiner Ermunterung, irgendeinem Trost spricht. Paulus spricht zu uns Kleingläubigen. Er rechnet nicht damit, dass die Philipper große Glaubenshelden sind, die strahlend über allen Problemen dieser Welt schweben. Und er möchte es auch uns nicht zumuten, sondern er weiß, oftmals haben wir nur einen ganz kleinen, winzigen Trost, eine kleine, winzige Ermunterung, nur irgendein bisschen, ein Fitzel Glauben, den Kleinglauben, wie es Jesus nennt. Aber, sagt Paulus, das ist genug. Wenn ihr nur irgendein bisschen davon habt, was Jesus Christus euch mitgibt, reicht das, um diese Aufgabe zu bewältigen. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, vielleicht fühlen wir die große Traurigkeit über unserem Leben und dass eigentlich selbst die wenn die Sonnenstrahlen heute Morgen wieder vorkommen und der Regen mal wieder aufgehört hat, dass uns das kaum ermuntern kann, weil uns die Sorgen und Nöte, die Traurigkeit hinabziehen will, dann besteht dennoch eine Ermunterung, eine kleine Ermunterung, die so klein gar nicht ist und die uns gar niemand nehmen kann. Eine Ermunterung in Christus. Denn ich weiß, auch wenn ich jetzt traurig bin, er ist für mich durch die größte Traurigkeit gegangen und er ist auferstanden, um mir die Gewähr zu geben, irgendwann hat meine Traurigkeit ein Ende. Auch wenn ich jetzt kaum einen Grund habe, munter und fröhlich zu sein, er ist der Herr der Geschichte und am Ende der Zeiten wird es diese große Ermunterung geben. Auch wenn ich das nicht fühle, es ist etwas, woran ich mich festhalten kann und was doch in dieser Zusage mich ein wenig ermuntert. Wenn es irgendeinen Trost der Liebe gibt, vielleicht fühlen wir uns gerade vollkommen leer, lieblos. Fällt es uns schwer, die Lieben um uns herum, die Lieben in der Nachbargemeinde oder sonst wo, oder auch unseren nichtchristlichen Arbeitskollegen, zu lieben. Vielleicht fühlen wir uns wirklich leer. Da ist es gut, dass wir irgendeinen kleinen Trost haben, nämlich dass Gottes Liebe bleibt, dass Jesus Christus aus Liebe auf diese Erde gekommen ist, dass er in unserem Leben teilgehabt hat, unsere Schmerzen, unsere Nöte geteilt hat, mitgetragen hat und dass er aus Liebe für uns gestorben ist, dass wir nicht in der Fremde umkommen müssen, sondern dass wir zurück zu Gott kommen können, seine Kinder werden können. Und es ist ein gar nicht so kleiner Trost, dass er auferstanden ist und uns damit die Gewähr gibt, dass all die Schrecknisse, die Nöte und auch der Tod dieser Welt in ihm überwunden sind. Und weil er diese Liebe auf die Erde gebracht hat, macht es nichts, wenn ich diese Liebe gerade nicht spüre. Sie ist da und weil ich an Jesus Christus glaube, wohnt er in mir und weil er in mir wohnt, wohnt auch seine Liebe in mir. Das ist ein großer Trost. Wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, das mag leicht in unseren Ohren so klingen, als müsste man mit jedem, der uns über den Weg läuft, ein tiefes, gefühlvolles Verständnis entwickeln und von seiner Not angerührt werden. Aber irgendein herzliches Erbarmen, das habe ich in Jesus Christus. Auch wenn es mir gerade schwerfällt, den anderen wirklich gerade wahrzunehmen, auch wenn es mir schwerfällt, seine Nöte zu erkennen und meine Gedanken eigentlich nur um mich selbst kreisen. Das ist der Grund, warum Paulus sagt, macht meine Freude vollkommen. Aber wie hilft das nun, unsere eigene Lieblosigkeit zu überwinden, unsere eigene Trostlosigkeit zu überwinden? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Und das funktioniert etwa so, wie es eine Freundin von mir erlebt hat. Sie hat gerade einen Sohn, der im Teenageralter ist. Und das ist gar nicht so leicht. Und ich weiß, andersrum ist es auch nicht so leicht mit den Eltern. Die sind dann auch komisch. Bei euch nicht, das ist noch besser. Und der Sohn war in Schullandheim auf Klassenfahrt, kam wieder und sie sagte zu ihm, komm doch her, setz dich und erzähl. Mich interessiert, was du erlebt hast. Und er dann nur etwas in der Art von sich gegeben hat und in sein Zimmer abgerauscht ist. Und sie spürte in sich den Schmerz, dass ihr eigener Sohn sie so links liegen lassen will. Sie spürte in sich die Wut, ihn am liebsten beim Schlafittchen zu packen und hier an den Tisch zu setzen und dann mal Tacheles zu reden. Sie spürte auch das Verlangen, ihn kontrollieren zu wollen, ihm zu sagen, hallo, du wohnst hier in meinem Hause, hier gelten meine Regeln. Und sie merkte, nein, das ist nicht die Liebe, von der Jesus Christus redet. Das ist nicht die Ermunterung, die ich brauche. Sowas würde mich nicht ermuntern, sondern das gäbe nur Stress. Und sie betete dann kurz in Gedanken: Jesus, du merkst, ich kann meinen Sohn gerade nicht lieben. Jesus, ich kann seine Teenager-Macken nicht annehmen, wie sie sind, und ihm seine Freiheit lassen, den Freiraum, den er braucht, erwachsen zu werden. Vergib mir und schenke du mir die Liebe, die Gelassenheit, die ich brauche. Und sie merkte, dass dieses kleine, unscheinbare Gebet sie verändert hat. Dass sie wirklich merkte, da ist auf einmal Frieden, den ich vorher nicht hatte. Da ist Gelassenheit, ich lasse ihn in sein Zimmer gehen, er wird sich schon irgendwann berappeln. Und das Erstaunliche, nach 5 Minuten kam der Sohn wieder heraus, setzte sich ohne große Worte an den Tisch und fing an zu erzählen. Und sie sagte: Ich weiß genau, hätte ich hier darauf bestanden, erzähl jetzt gefälligst, hätte es nur Streit gegeben. Aber so merkte sie, weil Jesus Christus in mir lebt, weil ich ihm tatsächlich mein Unvermögen, meine Unfähigkeit vor die Füße werfe, kommt er auf einmal und bringt seine Liebe in mein Leben und ermuntert mich und tröstet mich. Und das ist genau das, was wir von heute mitnehmen sollen. Wir haben Trost, Ermunterung, Liebe in Christus. Weil wir an ihn glauben, wohnt Christus in uns. Er ist da, hat alles bereit. Wir müssen nicht aus eigener Kraft versuchen, christlich zu leben, sondern wir können sagen: Christus, du bist mein Leben, jetzt mach du es. Ihn dort um Verzeihung beten, wo wir selbst merken, hier werde ich an seinem Anspruch irre. In seiner Kraft denen vergeben, die uns verletzen wollen, und dann die Erfahrung machen: Ja, seine Liebe ist da, sie verändert mein Leben und sie verändert auch das Leben meiner Mitchristen und der anderen, die um mich herum sind. Und Paulus fährt fort. 2 Verse später beginnt er mit dem Hymnus, den wir vorhin zusammen gebetet haben. Jesus Christus erachtete es nicht für einen Raub, nicht für etwas Illegales, nicht für etwas, das ihm nicht zustünde, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Weil Jesus Christus es vollbracht hat, müssen wir es nicht mehr aus eigener Kraft krampfhaft vollbringen, sondern dürfen auf ihn schauen, uns von ihm beschenken lassen und auf sein "Es ist vollbracht" hören und merken, seine Auferstehungskraft ist in unserem Leben wirksam. Amen. Herz und Herz vereint zusammen. Wir singen vom Lied 251, 1 bis 3 und 5 bis 7.